Ein großer deutscher Autohersteller suchte Mitarbeiter für sein neues Werk. Aus sozialen Gründen sollten ausschließlich Arbeitslose aus der Umgebung eingesetzt werden, Maurer oder Bäcker beispielsweise. Wie aber sollte man unter den vielen Bewerbern, die noch nie ein Auto montiert hatten, diejenigen finden, die es trotzdem schaffen würden?
Die Firma suchte Rat bei Professor Heinz Schuler von der Universität Hohenheim, einem Spezialisten für Personalauswahl. Schuler empfahl neben anderen Methoden auch eine Reihe von Tests. Die Tests maßen aber nicht nur Fähigkeiten wie die Intelligenz. Schuler wollte nicht bloß die unbegabten Bewerber aussortieren, sondern auch die unzuverlässigen. Leute, die stehlen beispielsweise.
Natürlich wurde nicht gefragt, klauen sie im Betrieb? Der Psychologe Schuler hat dazu subtilere Methoden.
Zum Beispiel fällt es manchem Oberschlaumeier nicht auf, dass die Frage, die meisten Personen hinterziehen ihre Steuern, auch eine Integritätsfrage ist. Man kann das für eine Einschätzungsfrage halten, für eine Frage der Prüfung der Urteilsfähigkeit, ob man das richtig einschätzt oder nicht. Und tatsächlich hat sich herausgestellt, die Menschen, die selber Steuern hinterziehen, vermuten auch die Anzahl derer, die das auch tun, höher, als sie tatsächlich ist, und diejenigen eher niedriger, die es nicht tun.
Der Test war ein sogenannter Integritätstest. Solche Tests sind erst in den letzten Jahren auf den Markt gekommen. Sie sollen möglichst umfassend messen, wie integer ein Mensch ist. Integritätstests funktionieren verblüffend gut. Das stellte sich beispielsweise heraus, als Schuler die auf diese Weise vorsortierten Kandidaten schließlich zur medizinischen Untersuchung schickte.
Der Arbeitsmediziner, der damit beauftragt war, hatte so seine Kennwerte, wie viel dieser Personen drogen- oder alkoholsüchtig sind. Das erkennt er mit seinem Apparat. Da ist leider unter Arbeitslosen die Quote relativ hoch, so 10-12% etwa. Und dieser Arbeitsmediziner war drauf und dran, sein Gerät zur Reparatur zu bringen, weil er nur noch 2% gefunden hat an Drogensüchtigen. Und das war der Effekt des Integritätstests tatsächlich.
Solch ein Test kann auch Ängste wecken. Bekommen Psychologen mit Tests Dinge aus uns heraus, die wir lieber nicht verraten möchten? Die wir vielleicht nicht einmal selber wissen und auch nicht wissen wollen? Testkritiker befürchten dies. Sie zweifeln auch die Ergebnisse solcher Tests an. Ihre Aussagekraft sei begrenzt.
An all dem ist etwas Wahres dran. Dennoch geht von Tests eine Faszination aus. Viele Menschen wollen mehr über sich erfahren. Zeitschriften drucken Tests, wann immer sie können. Auf die Seriosität kommt es dabei nicht besonders an. Es gab sogar schon Fernsehshows, bei denen Tests im Mittelpunkt standen. Die Menschen wollen einfach wissen, wer sie sind. Das beobachtet auch der Psychologe Dr. Rüdiger Hossip von der Ruhr-Universität Bochum.
Nach meiner Beobachtung ist es in der Tat so, dass wir seit 10, 15 Jahren ein deutlich steigendes Interesse an eigenen Standortbestimmungen vorfinden. Solche Seiten wie testedich.de feiern fröhliche Urstände. Sie finden auf jeder Seite von Focus Spiegel oder anderen Medien eine Fülle von Tests mit allen Gesichtspunkten, die sie derzeit machen können. Und es gibt aus meiner Sicht ein immer stärkeres Bedürfnis der Menschen, sich mit anderen zu vergleichen, weil es im normalen Leben in Anführungsstrichen kaum noch stattfindet.
Natürlich warten nicht nur Illustrierte und Websites mit immer neuen Tests auf, auch die Fachwelt ist fleißig. Knapp 6000 Skalen, Fragebögen und Computertests listete die offizielle deutsche Testdatenbank Anfang 2008 auf. Heinz Schuler:
Im Prinzip lassen sich nahezu alle psychischen Merkmale mit Tests messen. Mehr oder weniger gut, mehr oder weniger verlässlich.
Es gibt Neugeborenen-Tests, Schulleistungstests, Wahrnehmungstests, Händigkeitstests.
Intelligenztests für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.
Tests zu politischen Einstellungen.
Tests zu psychischen Problemen wie Neurotizismus oder Suizidneigung.
Und sogar religionspsychologische Tests.
Ein Test muss keineswegs immer ein Fragebogen zum Ausfüllen sein. Es kommt nur darauf an, dass Eigenschaften oder Verhaltensweisen von Menschen standardisiert erfasst werden, also nach vorher festgelegten Regeln. Selbst ein gut geplantes Gespräch kann eine Art Test sein. Viele neue Tests werden am Computer vorgegeben. Doch daneben halten sich bewährte Uralttests, bei denen es mehr zu tun gibt. Beispielsweise, wenn angehende Feinmechaniker ihre Fingerfertigkeit unter Beweis stellen sollen. Rüdiger Hossip:
Eine sehr bekannte Arbeitsprobe ist die sogenannte Drahtbiegeprobe. Die ist klassisch, die gibt es seit vielen Jahrzehnten. Da gilt es, einen normierten Draht unter Gebrauch von Werkzeugen oder ohne Werkzeuge nach einer bestimmten Form zu biegen. Und hier haben wir es mit einer sehr komplexen Leistung zu tun, wo verschiedene Fähigkeitsvoraussetzungen zusammenkommen. Und man wird feststellen, dass das Menschen in sehr, sehr unterschiedlich gutem Umfang tun können.
Selbst die Frau oder der Mann fürs Leben werden heute per Test gesucht. Das Herzstück von Parship, der führenden deutschen Partnerschaftsbörse im Internet, ist ein Persönlichkeitstest. Nicht zuletzt anhand seiner Ergebnisse entscheidet ein Computer, welcher Mann mit welcher Frau glücklich werden könnte. Laut Parship finden 38% der zahlenden Mitglieder so einen Partner, der wirklich zu ihnen passt. Ob diese Erfolgsmeldung einer unabhängigen wissenschaftlichen Überprüfung standhalten würde, ist offen.
Aber zumindest verspricht die Methode mehr Erfolg, als einfach in der Disco nach der schönsten Ausschau zu halten, vermutet Psychologe Schuler. Auch Rüdiger Hossip ist optimistisch.
Da kann man natürlich eine ganze Menge machen. Und hier ist natürlich elektronisch ein Matching möglich. Und ich denke, man wird hier auf einen Kompromiss zwischen Gegensätze ziehen sich an und Gemeinsamkeit verbindet kommen. Aber vom Grundsatz sollte eine gewisse Ähnlichkeit da sein. Und hier kann man natürlich neben psychologischen Variablen viele demografische Dinge einfach bestimmte Interessen abgreifen, die dann dazu führen, dass es zu einem Matching zwischen Paaren kommt.
Wie immer sich Paare gefunden haben, wenn sie in Schwierigkeiten geraten und Beratungsbedarf haben, setzen viele Paartherapeuten auf Tests. Sie wollen damit die Probleme einkreisen. Einen wissenschaftlichen Test zu entwickeln, ist sehr aufwendig. Rüdiger Hossip beispielsweise hatte sich mit seinem Team vorgenommen, einen Test zu schaffen, um die Persönlichkeitseigenschaften zu messen, die für Menschen in anspruchsvollen Berufen wichtig sind.
Einerseits vor dem Hintergrund von theoretischen Grundüberlegungen, von Forschungsbefunden, die zu erfolgreicher Führung etwa und Persönlichkeitsstruktur vorlagen. Andererseits aber auch durch sehr viel einfach herumprobieren mit Tausenden von Fragenalternativen, wo wir geschaut haben, was differenziert, was macht Sinn und was ist adäquat.
Ist beispielsweise die Fragealternative, es ist mir nicht sehr wichtig, zu den Besten zu gehören, sinnvoll? Oder verneinen das sowieso alle?
Das konnte Hossip nur klären, indem er die Fragen immer wieder probeweise zu einem vorläufigen Test zusammenfasste und ihn ausfüllen ließ. Schlechte Fragen wurden umformuliert oder ausgetauscht.
Am Ende prüfte Hossip, ob der Test das misst, was er messen sollte, welche Validität er aufweist. Erfasst er tatsächlich die Persönlichkeitseigenschaften, die für den Erfolg im Berufsleben wichtig sind? Nun mussten möglichst viele Menschen die hoffentlich endgültige Fassung des Tests ausfüllen und sie mussten angeben, wie erfolgreich sie im Beruf sind.
Also wir haben von Tausenden von Fach- und Führungskräften Erfolgskriterien. Das sind subjektive Erfolgskriterien, wie etwa, dass gefragt wird, wie zufrieden sind sie eigentlich mit ihrer beruflichen Tätigkeit, für wie erfolgreich halten sie sich. Das haben wir neunfach gestuft abgefragt etwa. Aber wir haben auch sogenannte harte Berufserfolgskriterien, das heißt, wie hoch ist das Entgelt? Welchen hierarchischen Rang hat jemand erreicht?
Mit dem Ergebnis war Hossip sehr zufrieden. Wer in seinem Test gut abschnitt, hatte tatsächlich deutlich bessere Chancen als andere, beruflich erfolgreich zu sein.
Aber wie gut muss jemand abschneiden, um zur Spitzengruppe zu gehören? Auch das lässt sich nur klären, wenn viele Menschen einen Test vorab ausfüllen, bevor er in der Praxis eingesetzt wird.
Eine Testeichung bzw. Normierung geschieht vor dem Hintergrund einer bestimmten großen Referenzpopulation. Und das ist auch der entscheidende Unterschied zwischen sogenannten illustrierten Tests, die darüber eben nicht verfügen, wo sich jemand hinsetzt und sich ein paar Fragen überlegt und dann sagt, hoch, mittel, niedrig, trennen Sie sich lieber von Ihrem Partner oder lassen Sie das sein.
Wer sich auf solche Tests verlässt, ist selber schuld. Wissenschaftlich sauber entwickelte Tests aber zählen zu den besten Werkzeugen, die Psychologen heute haben. Ein Gutteil der psychologischen Forschung basiert auf ihren Ergebnissen.
Auch aus dem Arbeitsalltag sind Tests nicht wegzudenken. Tests sind zum Beispiel viel aussagekräftiger als die üblichen Vorstellungsgespräche, bei denen die Chefs mit Hilfe ihrer angeblichen Menschenkenntnis die Fähigsten finden wollen. Das belegen zahlreiche große Studien.
Bei der Personalauswahl nützen Tests vor allem den Firmen, die sie einsetzen. Anders ist es beispielsweise, wenn Studenten freiwillig Tests ausfüllen, um zu sehen, ob der Studiengang, mit dem sie liebäugeln, tatsächlich etwas für sie wäre. Die Universität Aachen bot Aspiranten an, per Online-Test zu prüfen, ob sie für ein Studium der Informatik oder Elektrotechnik taugten. Dazu der Testspezialist Professor Martin Kersting von der Fachhochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung in Münster.
Die Aufgaben, die dort eingesetzt wurden und die sich dann hinterher auch bewährt haben, waren ganz unterschiedlicher Natur. Es waren Mathematiktests, es waren Logiktests. Was aber auch das Schöne und Interessante ist, es waren auch Bereiche, die wir so unter dem Schlagwort Soft Skills zusammenfassen könnten, wie Interessen, Motivation, all das wurde auch abgefragt.
Der Test kam gut an. Tausende Interessierte füllten ihn aus.
Und für eine Teilgruppe der Studierenden konnten wir dann auch hinterher eine Validierung vornehmen, das heißt eine Überprüfung, bringt denn dieser Test tatsächlich aussagekräftige Ergebnisse? Das funktioniert so, dass man dann hinterher die Ergebnisse, die die in dem Test erzielt haben, korreliert hat mit den Jahre später erzielten Leistungen im Studium. Hier in diesem Falle waren es wichtige Klausuren, deren Noten uns zur Verfügung standen. Und dann sah man, dass der Test hohe Validitäten hat und was entscheidend ist, er hat höhere Validitäten als die Abiturnote, denn die liegt ja sozusagen kostenfrei immer zur Verfügung und es würde keinen Sinn machen, wenn man jetzt einen Test einsetzen würde, der nur genauso gut ist. Wir müssen besser sein und das ist da gelungen.
Das lag wohl daran, dass die Fragen eben genau das prüften, was für diese Studienfächer wichtig ist. Diese Idee ist ausbaufähig. Es gibt tausende von Berufen. Kein Arbeitssuchender kennt sie alle oder weiß gar, ob seine Fähigkeiten und Neigungen dazu passen. Doch dieses Wissen lässt sich in ein Testverfahren packen. Der Hohenheimer Psychologieprofessor Heinz Schuler hat das getan und das Verfahren Berufsprofiling genannt.
Es ist ein ziemlich aufwendiger Algorithmus. Es werden tatsächlich für jede Person 30.000 Datenpunkte geprüft, bis man zu einer Entscheidung kommt und zu einer Liste von Berufen, die seinen Fähigkeiten und Interessen entspricht. Und da liegen Anforderungsprofile zugrunde. Dazu haben wir aus den vorliegenden Informationen, die durchaus auch von der Arbeitsagentur stammen, aber auch weltweit aus Arbeitsämtern. Die amerikanische Arbeitsagentur ist also auch sehr leistungsfähig und liefert Beschreibungen für Tätigkeitsanforderungen. Und die haben wir in psychische Merkmale übersetzt, in Fähigkeiten, die jemand braucht, und auch Interessen, die förderlich oder weniger förderlich sind.
Schuler machte das Berufsprofiling auch mit einem alten Freund. Der leitete in einem Großunternehmen eine ganze Abteilung. Doch seit einiger Zeit war die Firma nicht mehr zufrieden mit ihm.
Das Ergebnis war tatsächlich, ich bin selber erschrocken, wie ich es gesehen habe, und kenne ihn und sage, Mensch, in einem technischen Beruf arbeitest du und hast einen deutlich unterdurchschnittlichen Wert für technisches Verständnis. Wie kann das zustande kommen? Und er sagt, jetzt gehen wir die Augen auf, warum vor 5 Jahren ein Knick eingetreten ist bei mir, wo nämlich er die kaufmännischen Aufgaben weitgehend abgegeben hat und der Job immer technischer geworden ist. Und er hat nicht gemerkt, dass das der falsche Job für ihn ist.
Die Testbatterie enthüllte aber nicht nur seine Schwächen, sondern auch seine Stärken.
Und wenn er jetzt was Neues sucht, weiß er auch, worauf er achten muss. Und dass er in anderen Bereichen, das Gesundheitswesen haben wir bei ihm als einen Bereich, der ihn sehr interessiert und für den er auch als Interesse anderen Menschen zu helfen, sie zu beraten. Sie sind, glaube ich, ein guter Berater. Und das verbinden mit kaufmännischen Fähigkeiten, gebe einen guten Klinikleiter zum Beispiel oder so etwas. Daran hat er vorher nie gedacht.
Eine wichtige Rolle spielen Tests auch, wenn Psychologen oder Psychiater Patienten untersuchen. Werden Menschen älter, haben sie beispielsweise oft den Eindruck, dass ihr Gedächtnis schlechter wird. Zeichnet sich da womöglich die Vorstufe einer Demenz ab, eine leichte kognitive Beeinträchtigung? Bevor der Mediziner Dr. David Prevulovic von der Universitätsklinik Frankfurt den Besorgten in einem Magnetresonanztomographen untersuchen lässt, macht er erst einmal einige simple psychologische Tests. Zum Beispiel soll sich der Patient 10 einfache Wörter wie Butter oder Strand merken und später wiederholen.
Bei den Leuten, bei denen es wirklich kritisch ist, die kriegen beim ersten Durchgang 3, 4 höchstens zusammen. Wenn überhaupt. Und dann sind das in der Regel die letzten 4, die gerade noch so als Nachhall im Arbeitsgedächtnis vorliegen. Und beim nächsten Durchgang sind dann diese 4 aber auch schon wieder weg. Und dann sind es die jeweils letzten, die dann immer drankommen.
Bei einem anderen Test geht es darum, schnell die richtige Bezeichnung für ein Bild zu finden. Auch das ist eine Leistung des Gedächtnisses. Es muss die Bezeichnung ja gespeichert halten, um sie bei Bedarf prompt zur Verfügung zu stellen. Andernfalls wird einem etwa das Wort Vulkan nicht einfallen.
Sie sehen hier einen feuerspeienden Berg zum Beispiel. Sie glauben gar nicht, wie viele Leute mir dann sagen, das ist ein Vesuv. Leute, die aber ansonsten keine relevanten Störungen haben.
Oft stellt sich nach dem Testen heraus, dass das Gedächtnis der Patienten trotz aller Klagen sehr gut funktioniert. Darunter sind Leute, die berichten, dass sie früher 4 Sprachen spielend leicht gelernt hätten, aber ihnen jetzt beim Spanischkurs das Vokabelpauken schwerer falle.
Und wenn wir diese Leute dann testen und stellen fest, sie schneiden hier hervorragend ab, dann haben diese Menschen zunächst einmal keine Diagnose einer leichten kognitiven Beeinträchtigung.
Psychische Erkrankungen werden ebenfalls häufig mit Hilfe von vorgegebenen Verfahren diagnostiziert. Heute fragen gute Fachleute anhand eines Diagnoseschemas systematisch nach den Symptomen von psychischen Störungen, die sich als besonders charakteristisch herausgestellt haben.
Oder sie lassen ihre Patienten Fragebögen ausfüllen. Das häufig eingesetzte Beck-Depressionsinventar gibt Aussagen vor wie: Ich sehe mutlos in die Zukunft. Es fällt mir schwer, etwas zu genießen. Ich werfe mir Fehler und Schwächen vor. Einen ähnlichen Fragebogen setzte Professor Hans-Ulrich Wittchen von der Technischen Universität Dresden ein, als er erforschen wollte, wie verbreitet die sogenannte generalisierte Angststörung in Deutschland ist. Die Erkrankten leiden unter zahllosen Sorgen und Ängsten. Wittchen entschied sich für eine Untersuchung in deutschen Arztpraxen.
Wir haben uns einfach überlegt, wie können wir möglichst genaue Auskünfte darüber bekommen und haben eine große Stichprobe von über 600 Arztpraxen in Deutschland gefragt, ob sie bereit ist, bei einer Gesundheitsstudie mitzumachen. Haben ihr nicht erzählt, worum es uns eigentlich ging, nämlich um die generalisierte Angst. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, weil sonst der Arzt an diesem Tag alle seine Problempatienten einbestellt hätte und wir wären zu einer sehr hohen Abschätzung gekommen. So waren wir sicher, dass er eigentlich alle seine normalen Patienten untersucht.
Bei der Untersuchung hätte zum Problem werden können, dass die meisten Ärzte sich mit dem Krankheitsbild der generalisierten Angststörung kaum auskennen. Aber daran hatte Wittchen gedacht.
Da wir ja natürlich wissen, dass der Hausarzt die Fragen eigentlich gar nicht kennt, mit denen er das richtig diagnostizieren kann, ist der Vorteil eines Fragebogens der, dass es derzeit die verlässlichste und beste Form ist, durch eine genaue Patientenbefragung herauszubekommen, ob der Patient die Beschwerden in der Art und Weise hat, wie sie typisch für dieses Krankheitsbild ist.
Bei der Arbeit mit Patienten setzten Psychologen und Psychiater lange Zeit auch sogenannte projektive Tests ein. Wahrscheinlich tun viele das auch heute noch, doch es gibt keine aktuellen Zahlen. Das klassische Beispiel ist der Rorschach-Test, der 1921 eingeführt wurde. Wer damit getestet wird, bekommt Tintenklecksbilder vorgelegt und wird gefragt, was sie darstellen könnten.
Natürlich kann man in den Klecksen alles Mögliche sehen. Die Rorschach-Anhänger hoffen, dass die Getesteten etwas von dem, was ihre Psyche gerade beschäftigt, in die Bilder hineinprojizieren. Andere projektive Tests geben comicartige Bilder vor. Da sind dann etwa ein Chef und ein Azubi zu sehen. Was sagt der Chef? Lobt er den Lehrling oder tadelt er ihn?
Aber verrät die Antwort irgendetwas über den Getesteten? Eher nicht, meint Heinz Schuler.
Projektive Tests sind sehr aus der Mode gekommen in der Eignungsdiagnostik. Sie sind geradezu in Ungnade gefallen und haben eine recht schlechte Presse unter den Psychologen, auch unter den Testdurchführenden, auch in den Personalabteilungen heutzutage. Was zum größten Teil wahrscheinlich berechtigt ist.
Enormer Beliebtheit in den Personalabteilungen großer Firmen erfreuen sich dagegen die Assessment Center. Heute dauern Assessment Center oft mehrere Tage. In dieser Zeit müssen die Bewerber sich zum Beispiel vor einer Gruppe vorstellen, Vorträge halten oder an einem Planspiel teilnehmen.
Besonders gerne werden Gruppendiskussionen eingesetzt. Boris Fink, der Betriebswirtschaft studiert und in Wirklichkeit anders heißt, hat zur Übung an zwei Assessment-Centern teilgenommen. Natürlich stand auch eine der gern eingesetzten Entscheidungsdiskussionen auf dem Programm. In einer Kneipe erzählt Boris Fink, wie es war. Vier Teilnehmer mussten sich einigen, wer welches fiktive Haus bekommen würde. Zu verteilen waren eine Luxusvilla, eine Bruchbude neben einer Müllkippe und zwei Anwesen mittlerer Qualität. Bei einer solchen Diskussion kommt es auf vieles an.
Wer nimmt die Aufgabe erstmal in die Hand? Wer verteilt Aufgaben? Wie wird die Sache in die Hand genommen? Also geht man da eher autoritär ran und sagt so, ich mach das jetzt? Oder ob man es einfach im Team macht und sagt, okay, lasst uns anfangen. Ich sehe, wir müssen das ein bisschen moderieren. Ich würde das gerne in die Hand nehmen. Seid ihr damit einverstanden? Solche Sachen. Auf sowas wird Acht gegeben.
Boris Fink forderte nachdrücklich die Villa für sich und bekam sie auch. Hinterher kamen ihm allerdings Zweifel an dieser Strategie.
Bei keinem Berufseinsteiger wird ein Durchpeitscher gesucht. Da steht die Teamfähigkeit im Vordergrund.
Solche Urteile fällen beim Assessment Center sogenannte Beurteiler, etwa leitende Firmenangehörige. Sie beobachten die Übungen und verteilen Noten für die Bewerber. Leider sind sie oft nicht geschult und urteilen nach Gutdünken, kritisiert Heinz Schuler.
Freilich, irgendwelche Verhaltensbeobachtungen macht man und irgendwas kann man auf seine Zettel schreiben und sich nachher darüber austauschen und einigen. Das alles ist eine aktivierende und durchaus freudvolle und angenehme Tätigkeit, eine interessante Abwechslung für die Leute, die es durchführen. Aber die Ergebnisse sind eigentlich eine Katastrophe, schlicht gesagt.
Trotzdem setzt heute mehr als die Hälfte der deutschen Großunternehmen Assessment Center ein. So das Ergebnis einer Umfrage von Schuler.
Das Unglückliche daran ist, dass Assessment Center zwar sich verbreitet haben zunehmend, aber gleichzeitig in der Qualität nachgelassen haben. Und zwar sehr deutlich nachgelassen haben.
Das liegt nicht nur daran, dass die Aufgaben oft mehr schlecht als recht durchgeführt werden. Es sind auch immer wieder die gleichen Aufgaben. Gruppenspiele, Rollenspiele, Selbstpräsentationen. Das reicht aber nicht, meint auch Rüdiger Hossip.
Um die volle Prognosekraft von Assessment Centern auch ausschöpfen zu können, brauchen wir einen breiten Methodenmix. Das heißt, wir brauchen selbstverständlich situative Übungen wie Gruppendiskussionen, wie Präsentationen, wie Verkaufssituationen. Wir brauchen aber auch Interviews. Wir brauchen auch das Abgreifen der persönlichkeitsorientierten Seite und auch der intellektuellen Leistungsfähigkeit.
Mit anderen Worten, Tests.
Die aber setzen gerade deutsche Unternehmen vergleichsweise selten ein. Dabei spielt wohl auch die verbreitete Kritik an Tests eine Rolle. So gelten Tests als leicht fälschbar. Kann man nicht ein besseres Ergebnis erzielen, wenn man sich ein Testknackerbuch kauft und fleißig übt? In den USA bieten Firmen teure Kurse an, um angehende Studenten auf die Aufnahmetests der Universitäten vorzubereiten. Doch die schneiden dadurch nur wenig besser ab, wie Studien zeigen. Intelligenztests und andere Leistungstests lassen sich also kaum trainieren.
Außerdem gibt es ein einfaches Gegenmittel. Testpsychologen stellen einfach allen Aspiranten Beispielaufgaben zum Trainieren zur Verfügung. Dann kann sich keiner mehr einen Vorsprung verschaffen.
Anders als solche Leistungstests lassen sich Persönlichkeitstests eher manipulieren. Es ist beispielsweise im Prinzip möglich, sich als besonders extravertiert darzustellen. Damit sind Bewerber allerdings vorsichtig. Es macht ja keinen Sinn, sich als besonders kontaktfreudig zu präsentieren und dann beim Bewerbungsgespräch als eher stiller Typ zu erscheinen. Ein bisschen vorteilhafter stellen sich Bewerber aber schon gerne dar. Das stört Psychologen wie den Testexperten Martin Kersting jedoch wenig.
In letzter Zeit stellt man fest, dass eventuell das Lügen, wir nennen das in der Wissenschaft Faken, nicht nur, wie wir dachten, etwas ganz, ganz Schlimmes und Schädliches ist, sondern auch eine Leistung. Das klingt jetzt erstmal ganz dramatisch, ist es aber nicht. Es geht darum, dass ich ja erstmal erkennen muss, in welche Richtung muss ich denn verfälschen. Und wenn ich mich bei der Bundeswehr bewerbe, dann muss ich ja eine andere Persönlichkeit verfälschen, als ich es beim Bereich der Caritas machen muss. Und das zu erkennen, ist eine Leistung, es ist eine positive Leistung, nämlich zu erkennen, was wird in einer Situation von mir verlangt.
Schwerer wiegt ein anderer Einwand gegen Tests, der allerdings eher von Betriebsräten als von Managern kommt. Tests enthüllen Dinge, die den Arbeitgeber nichts angehen. Testautoren versuchen zwar, ihre Tests so zu konzipieren, dass sie nur Eigenschaften erfassen, auf die es im Beruf ankommt. Doch oft sind diese Charakterzüge eben nicht nur für den Beruf wichtig. Intelligenz etwa ist eine sehr umfassende Eigenschaft. Besonders heikel wird es, wenn auch charakterliche Schwächen zutage kommen. Heinz Schuler hat damit Erfahrung.
Wir hatten unlängst einen Fall, dass jemand, bevor er in seinem Unternehmen einen Integritätstest einsetzt, den selber ausprobieren wollte an sich und seiner Arbeitsgruppe und, wie es das Unheil will, tatsächlich selbst am schlechtesten abgeschnitten hat aus seinem ganzen Team.
Dummerweise hatte der Manager auch noch darauf bestanden, dass die Resultate vor seiner ganzen Mannschaft präsentiert wurden. Offenbar dachte er, er würde dabei glänzen. Mit dem wirklichen Ergebnis wurde er nicht so gut fertig.
Der Test wurde in diesem Unternehmen nicht eingeführt. Er hat ihn dann abgewertet und versucht, entlastende Erklärungen zu finden, dass die anderen nicht ehrlich wären oder der Test nichts taugt oder alles Mögliche der Fall ist. Aber nicht so gern und schon gar nicht coram publico. Dass halt es tatsächlich sein könnte, ne? Dass die anderen redlicher sind als er.
Die Wahrheit über sich selbst ist eben nicht immer leicht zu ertragen. Doch es gibt gute Gründe, sie wissen zu wollen, meint Rüdiger Hossip.
Wer in Bezug auf sich selbst sehr stark im Dunkeln tappt, der wird ja Schwierigkeiten im Zusammenlegen mit anderen, aber auch im Zusammenlegen mit sich selbst haben. Insofern kann man da wirklich Konfuzius ins Feld führen, dem man gesagt hat, wer andere kennt, ist klug, wer sich selbst kennt, ist weise. Und insofern ist vielleicht auch das Bemühen um Selbsterkenntnis, was ja nicht neu ist, nachzuvollziehen.